Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Grammatisch ist der Osten eine Vorsilbe. Ostfilm, Ostfußball, Ostmusik. Mit West als Präfix gibt es solche Wörter nicht. Im Westen ist ein Film einfach ein Film. Fußball ist Fußball und Musik Musik, schreibt Michael Pilz in der Tageszeitung Die Welt. Pilz untersucht Neuerscheinungen zum Thema 35 Jahre deutsche Einheit. Darunter das Buch Oststolz, Appell eines Nachwendekinds, geschrieben von Alexander Prinz, Jahrgang 1994, aufgewachsen in Sachsen-Anhalt. Oststolz? Das ist, erläutert Prinz, das Gefühl, das uns erfüllen sollte, wenn wir erkennen, was wir seit der Wende geschaffen haben, trotz widrigster Bedingungen und schlechter Startchancen. Ich finde, so Prinz, die Lebensleistung unserer Eltern und Großeltern beeindruckend. Sie gibt mir Hoffnung für die Zukunft. Blicke man auf den Osten, sehe man aber auch die Zukunft Westdeutschlands, behauptet Prinz. Im Osten seien sie schon seit 30 Jahren disruptionsmüde, vom ständigen Wandel erschöpft. Dieses Gefühl käme nun auch allmählich im Westen an. Insofern sei der Osten immer auch ein Minitekel, ein Warnsignal für den Westen. Bleiben wir bei Warnungen, es geht dieser Tage nicht anders. In der Süddeutschen Zeitung erregt sich der Medienwissenschaftler Martin André über das Unvermögen der Europäischen Union, Tech-Giganten wie Apple, Google und Meta stärker zu regulieren. Metaphorisch gesprochen sind wir wie Vögel, die seit 30 Jahren in einem Käfig sitzen. Selbst wenn wir die Tür öffnen, können wir uns kaum vorstellen, diesen Käfig zu verlassen. Statt die Märkte zu öffnen, einen fairen Wettbewerb zuzulassen, wie etwa ab Mitte der 90er Jahre im Mobilfunkmarkt geschehen, betreibe die EU weiterhin Monopolprotektionismus. André? Wir haben das digitale Schienennetz an die Tech-Konzerne abgegeben. Dabei hätten diese doch immer wieder selbst geäußert, dass sie die Souveränität demokratischer Staaten gern durch ihre eigene ersetzen möchten. Macht es Putin also richtig? Ebenfalls in der SZ beschreibt Silke Bigalke eine neue App, die der russische Präsident gerade mit Nachdruck einführt und zu einem Must-Have für alle Landsleute machen will. Ihr Name? Max. Max soll im Grunde wie Telegram aussehen. Neben dem Chat gibt es Nachrichtenkanäle, die man abonnieren kann. Viele staatliche Medien seien bereits zu Max umgezogen, berichtet Bigalke. Einer der größten Unterschiede zu Telegram ist, dass man die App nur mit russischer oder belarussischer Handynummer nutzen kann. Ein weiterer Unterschied: auf Max lassen sich Nachrichten nur positiv kommentieren. Also Daumen hoch, Herzchen und Zwinkersmiley. Negative Emotionen gibt es nicht. Ausländer müssen draußen bleiben und WhatsApp und Telegram könnten demnächst, so Bigalkes Vermutung, erheblich eingeschränkt werden. Um nicht zynisch zu werden, empfehlen wir an dieser Stelle einen Text aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Janis Koltermann interviewt, ganzseitig, die ehemalige Verfassungsrichterin Gertrude Lübbe-Wolf. Überschrift: Was folgt aus dem Fall Brosius Gersdorf? Fazit dieses erhellenden Gesprächs: Das derzeitige Richterwahlverfahren in Deutschland benötigt keine Reform. Brandmauern sollten nicht gegen einzelne Parteien, sondern gegen bestimmte Kandidaten errichtet werden. Und amerikanische Verhältnisse, also die Politisierung der Verfassungsgerichtsbarkeit, drohen in Deutschland erstmal nicht. Da wir von den alarmierenden zu den vorsichtig optimistischeren Themen gewechselt sind, hier noch ein Hinweis aus der Taz. Die Bewohner des niederländischen Badeorts Zandvoort, 25 Kilometer westlich von Amsterdam gelegen, haben sich erfolgreich gegen überbordende Touristenströme zur Wehr gesetzt, mit Hilfe von Google Maps. Sie meldeten der App zeitgleich und massenweise Straßensperrungen, die nicht existierten. Tatsächlich seien aufgrund der gefälschten Meldungen viele BesucherInnen lieber zu Hause geblieben.